Sehr verehrte Damen und Herren, es ist die Big Show 730 und wir beginnen mit Fußball, wie jede andere Big Show auch, möchte ich sagen. Und ich freue mich sehr, dass wieder am Start sind Oliver Fasnacht. Grüß dich, Oliver.
Servus, hallo, grüß euch.
Oliver habe ich, weil ich in Österreich war, bei Sky Sport Austria auch des Öfteren jetzt gehört, donnerstags oder sagen wir so, bei Europacup-Abenden. Und ein Mann, den ich schon länger nicht mehr gehört habe und leider Marc Heinrich, die ich viel zu lange noch nicht gesehen habe. Aber wenn die Eintracht dann irgendwann im Frühjahr nach München kommt, dann müssen wir ein Kaltgetränk gemeinsam
So wird's
trinken.
gemacht.
Marc Heinrich von der FAZ. Grüß dich.
Ich grüße in die Runde und genauso werden wir das dann machen.
Es hieß ja vor dieser Partie bei Atletico Madrid und dann auch ein kleines bisschen vor den Bayern, dass da eine Reifeprüfung anstünde. In Madrid waren es, glaube ich, 4 Minuten, gegen die Bayern waren es gefühlt 4 Sekunden. Wie schlau ist die Eintracht jetzt, Marc? Hast du irgendwas gelernt aus diesen letzten beiden Spielen, was du davor nicht eh schon geahnt hättest?
Ja, wenn du von Reifeprüfung sprichst, kann man sagen, Reifeprüfung nicht bestanden. Das in Madrid war ein Klassenunterschied. Die Bayern haben nach 60 Minuten das oder nach eigentlich mit Beginn der zweiten Halbzeit ganz routiniert runtergespielt. Du hast von 4 Sekunden, glaube ich, gesprochen, jetzt bei dem 0-1. Es waren handgestoppte 15. Die Mannschaft ist von vorne bis hinten augenblicklich nicht in der Verfassung, um auf dem Niveau gegen solche Gegner mithalten zu können. Und dann ist egal, wie ich das betrachte als Außenstehender, ich glaube, Dino Töpmöller hat gerade eine Länderspielpause, in dem ihm nicht allzu viele Spieler zur Verfügung stehen, aber in dem er ganz, ganz, ganz viel arbeiten muss, ganz viel analysieren wird. Und es ist nicht die einfachste Situation jetzt so 2 Monate nach Saisonstart. Also sie stehen sehr wackelig da, sie stehen nicht gefestigt da und wissen eigentlich nicht so richtig, woran sie sind. Und da bin ich mal gespannt, wie der Herbst weitergeht.
Aber Oliver, wenn Marc sagt, auf diesem Niveau, die Gegner, die in der Bundesliga auf die Eintracht warten, siehst du da irgendjemand außer Reichweite für die Eintracht nach den Eindrücken? Sind es die Dortmunder, die vielleicht wirklich besser sind? Oder ist auch Dortmund in Reichweite für Frankfurt?
Gehen wir denn noch auf diese Spielsituationen ein? Oder
Ja, bitte, bitte, bitte.
alles klar, dann können wir das, kann ich kurz das Allgemeine beantworten und dann gehen wir vielleicht aufs Detail nochmal. Naja, also die Dortmunder, da weiß man ja nie, wo es hinführt. Und ich finde, das 1-1 gegen Leipzig hat zumindest eins gezeigt. Sie haben gelernt, dass sie, bevor sie mit Hurra-Fußball am Ende doch untergehen, dass sie immerhin dann versuchen, mit einem Punkt weiterzukommen. Und das ist halt auch ein Pragmatismus, der, finde ich, ganz gut in Dortmund dann steht. Und das kommt sicherlich auch über Kovac. Und ansonsten ist halt einfach nur der Rückstand momentan der Eintracht ein bisschen bescheuert, wenn man das so sieht, nach ganz oben. Aber nach ganz oben, um das geht's ja nicht. Es geht ja, weiß nicht, geht's um Champions League Plätze, dann sind es 3 Punkte. Also ich würde mal sagen, es war jetzt schon heftig gewogen und für zu leicht befunden in diesen zwei Situationen, in diesen zwei Spielen. Aber das Grundsätzliche würde ich nicht in Abrede stellen, nämlich, dass ich der Meinung bin, dass das so ausgeglichen ist, dazwischen auch ruhig 2 bis 7 bis vielleicht 8, dass die Eintracht sich da in keinster Weise vor irgendeiner Mannschaft verstecken muss. Also ich sehe das nicht so negativ.
Hinten, also Wolf Fuß hat am Samstagabend sinngemäß gesagt, oder vielleicht sogar wörtlich, Marc, Frankfurt ist vorne gefährlich, aber Frankfurt ist eben auch hinten gefährlich für sich selbst. Nimmt man das in Kauf als Eintracht-Fan, der halt einfach auch ein 6-4 mal geboten bekommt in Gladbach?
Ja, Gladbach war ein Spektakelspiel, in der Tat. Wenn du beginnst nach 55 Minuten mit deiner Arbeit, wenn du mit Schlusspfiff deinen Text loswerden willst, dann denkst du ja, da passiert eigentlich nicht mehr viel. Es ist ja dann auch im Ergebnis noch ein bisschen was anders geworden. Am Ausgang hat sich wenig verändert, aber es war. Das Kuriose ist ja eigentlich, oder das, was Dino Topmöller, glaube ich, am meisten zu denken gibt im Augenblick, es fehlt in der Defensive ein Mann. Das ist Rasmus Christensen, der Rechtsverteidiger. Ansonsten hat er alle an Bord. Er hat den Arthur Theat, der das in der vergangenen Saison sehr gut gemacht hat. Er hat Robin Koch, Nationalmannschaftsverteidiger, der das sehr gut gemacht hat. Er hat Nene Brown, der jetzt das erste Mal von Nagelsmann dazugenommen wurde. Und er hat Nnamdi Collins, von dem man eigentlich in der letzten Saison dachte, das ist ein adäquater Ersatz. Und das wird er auch bestimmt. Man muss mal gucken, wie jung der Kerl auch noch ist. Dann war er bei Nagelsmann, hat diese erste Halbzeit gespielt im Länderspiel, ist nach 45 Minuten oder in der Halbzeit in der Kabine geblieben und ist seitdem kaum noch wiederzuerkennen. Also es hat ja wehgetan, es hat ihm auch, glaube ich, wehgetan, in Atletico da so vorgeführt zu werden von den Gegenspielern. Die Mannschaft hat hinten keinen Halt, die Mannschaft hat auch, diese Jungen haben keinen, an dem sie sich gerade orientieren können. Sie haben mit dem Torwartwechsel, Cauã Santos ist auf Sicht gesehen, das war im Sommer klar, das ist die Nummer eins. Deswegen hat Kevin Trapp das auch so gemacht und ist nach Paris gegangen. Zetra hat sich trotz der Aussicht, nur die zwei zu werden, nach Frankfurt locken lassen, hat das aber dann sehr gut gemacht. Dann wurde gewechselt und jetzt ist Cauã Santos 5 Monate, 6 Monate nach seinem Kreuzbandriss zurück, ist aber nicht der Cauã Santos aus dem Frühjahr. Da ist keiner, der hinten drin was wegfängt. Der hat in den ersten 4 Spielen 13 Gegentore geschluckt. Wenn er jetzt Pech gehabt hätte, hätte er noch 2 Strafstöße im Spiel gegen die Bayern verursacht, wenn es nicht um Abseits vorher gegangen wäre. Also da ist einiges ins Rutschen geraten und auf lange Sicht gesehen, wir sind jetzt noch weit, weit weg vom ersten Advent, aber die nächste Winterpause kommt bestimmt. Und ich würde mal sagen, wenn wir im Januar, Ende Januar, wieder über die Eintracht sprechen, das könnte eine sehr arbeitsintensive und auch eine sehr abwechslungsreiche Transferperiode bei Eintracht Frankfurt werden, weil ich glaube, in jedem Mannschaftsteil, von vorne bis hinten, braucht diese Mannschaft Verstärkung und nicht nur nominell einen Ersatz oder jemanden hinzuzunehmen. Da sollte Qualität hinzukommen. Und das ist, glaube ich, das, was man in den ersten Spielen sowohl in der Liga als auch jetzt international gesehen hat. Er hat seine 10, 11, 12, 13, 14 Spieler, die er bringen kann, Dino Topmöller, aber sobald es ans Wechseln geht, dann wird es dünner. Und das reicht dann nicht für die ganz Großen. Aber da bin ich bei Olli. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Eintracht per se sich als Champions League-Club sieht. Also natürlich, wenn alle hinter dem FC Bayern so schwächeln, wie sie das in den ersten 2, 3 Wochen angedeutet haben, ja klar, dann wird Eintracht Frankfurt versuchen, auch da oben wieder einen Hut mit in den Ring zu werfen. Aber wenn es dann mal ein Jahr gibt, wo du nicht unter die Top 4 kommst, dann sollte es aber zumindest das internationale Geschäft sein, so versteht sich der Club mittlerweile. Ja, das werden sie sicher erreichen.
Ja.
Also das ist ja, ich meine, das ist ja immer einfacher von außen. Der nicht jeden Tag mit der Eintracht arbeitet, mag, ist ja immer einfacher, ein bisschen positiver das zu sehen. Das ist ja gar nicht nur Eintracht
Ich will
spezifisch.
es noch
Aber
nicht zu, ja.
aber ich würde einfach gerne mal ein klein bisschen relativieren, dieses Spiel gegen die Bayern, wenn ich darf. Also erstmal, da ist einfach auch viel schiefgegangen in den ersten Sekunden, dass der Koch den so klären wollte, dass er, wenn er ihn trifft, dass da auch gar keine Gefahr entsteht, ist natürlich eine Fehlentscheidung in dem Moment, wenn er den Ball nicht trifft und er hat ihn nicht gut getroffen. Dann kann man nachträglich natürlich sagen, hätte er ihn halt einfach nur ins Seiten, ins Aus, ins Tor aus gejagt und eine Ecke daraus gemacht. Ja? Hätte er machen können, wäre wahrscheinlich anatomisch von seinem Ablauf her, von der Motorik einfacher gewesen, den nach hinten zu knallen, statt den nach vorne irgendwie in der Eröffnung spielen zu wollen. Aber was Buta da gemacht hat, ist natürlich auch, er hat seinen einzigen Gegenspieler sowas von aus den Augen verloren, dass ich einfach sagen muss, da war eine Absicherung. Es war nur er, okay. Man kann auch sagen, komisch, dass alle sich auf den linken Flügel verschoben haben in der Abwehr. Es war überhaupt nur Buta, der auf diesen zweiten Pfosten noch eine Chance hatte, einzugreifen. Das kann man auch anders spielen. Aber lass es mal so sein, wie es gewesen ist. Cauã Santos ist noch dran am Ball. Also da ist schon einiges schiefgegangen. Ein bisschen Glück und das Ding ist nie im Tor. Nie. Dann ist Frankfurt in eine Situation gekommen, in der sie, finde ich, korrektes 1:1 erzielen. Die Reaktion ist also wirklich gut. Der Treffer wird aberkannt. Kann man darüber diskutieren. Ich bin der Meinung, dass da vieles auch komisch gesagt wurde, denn diese Geschichte mit dem Handspiel vor Erzielung eines Treffers, die ist ja nur dann verpflichtend Hand, ob Absicht oder nicht, völlig egal, wenn der Schütze kurz vorher, der eigene Schütze, dieses Handspiel begeht. Das andere war aber eine Vorbereitung. Und in der Vorbereitung gibt es diese Regel nicht, dass zwingend jedes Handspiel abgepfiffen werden muss. Und dann geht es eben wirklich um die Frage, inwieweit das ein absichtliches Handspiel war. Und da bin ich der Meinung, das war aus einer Bewegung heraus, hätte man nicht geben dürfen, dieses Tor. Aber da gibt es sicherlich unterschiedliche Einstellungen. Also die Reaktion hat auch funktioniert. Und wie es dann läuft gegen die Bayern, das werden noch andere auch extrem so kennenlernen und kennenlernen müssen. Das heißt, ich finde, dass so ganz grundsätzlich der Spielfilm blöd gelaufen ist. Ja, man ist auch mit daran beteiligt, weil die Hauptdarsteller einfach nicht ihre Rolle richtig gespielt haben. Butter ist ja jetzt auch keine Nummer-1-Kraft. Auch schwierig in der ganzen Situation. Théâtre wird kurz gehalten von Gnabry, wenn man sich es genau anschaut. So, einfach nur mal, um von außen kommend als Münchner zu sagen, schaut mal ein bisschen nicht, also das ist, ich verstehe die grundsätzliche Stimmung nach dem Spiel Atletico und so, aber ich muss jetzt sagen, da hat Frankfurt jetzt von mir aus, finde ich jetzt, das war jetzt kein Weltuntergang.
Nee, also ich glaube, ich würde jetzt auch das nicht an dem einen, also da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, Atletico und der FC Bayern, das sind keine Größenordnungen, an denen sich die Eintracht im Augenblick orientieren kann oder sollte. Aber du hattest halt auch vorher das Heimspiel gegen Union Berlin. Da hast du auch 4 Tore bekommen. Du hattest diesen Filmriss, so nenne ich es mal, von der 50, 52, 55. Minute an in Gladbach. Bei allem Spannungsverlust, wenn du 6-0 führst, lass das Spiel noch 10, 12, 15 Minuten länger gehen. Caio Santos, wie er unter dem vierten Ball durchfliegt. Ich sage einfach nur, da sind ein paar Punkte, die einem gerade so auffallen. Und was natürlich durch solche Ergebnisse dann auch hinzukommt, die erhöhen den Druck in den Spielen, in denen du vermeintlich jetzt gewinnen musst, weil du bist ja Eintracht Frankfurt, du bist ja der Champions League Club, du fährst jetzt nach Freiburg etc. Also wenn du dich da oben bewähren willst, ich sag mal, im oberen Drittel, das ist schon so die Range, wo die Eintracht dann auch verbleiben möchte, ja, dann darfst du Pauli nicht, dann musst du das wirklich mit einer ganz soliden Art irgendwie bestehen, weil die Aufgaben, die so zwischendrin eingestreut werden, ob das dann Barcelona ist, ob das die Auswärtsfahrt mit Neapel ist, ich meine, da haben wir ja auch, da habt ihr ja auch in der Runde schon gesprochen, viel knackigere Lose mit Tottenham und so weiter kannst du ja eigentlich kaum, mit Liverpool am 22. jetzt, also die haben ja auch noch ein bisschen was, sie haben das Pokalspiel gegen Dortmund Ende Oktober. Da sind schon noch ein paar Prüfungen und da ist mein Eindruck jetzt Anfang Oktober. Ich habe das Gefühl, dass dieser Kader, so wie er jetzt zusammengestellt ist, nicht nur im Idealzustand bei den ersten 11, 12, 13 genügt, um ins oberste Regal zu greifen. Mit Doan, mit Burkhardt, das sind Transfers, das sind so. Da gibt es nichts dran zu zweifeln. Die musstest du machen, die wollten, die Spieler wollten, die Clubs konnten. Also da war die Eintracht auf dem Fahrersitz, die konnte die Konditionen mitgehen. Aber danach hätte ich mir als Außenstehender gedacht, nur ein Johnny Burkhardt vorne in der Sturmspitze als Neun. Okay, ich habe Wahi, ich habe Batshuayi, die sind ja seit einem halben, jetzt sind sie seit 8 Monaten da, haben eigentlich noch nie so richtig bewiesen, dass sie angekommen und geschweige denn integriert sind.
Hast recht, ja.
Im defensiven Mittelfeld ist ein Hugo Larsson eigentlich seit dem Tottenham-Spiel im April, der ist aus welchen Gründen auch immer ganz oft angeschlagen, ganz oft kränklich, nie mehr so stabil, wie er im ersten halben Jahr in der Vorsaison war. Man dachte ja auch, das wird einer, der im Sommer für 40, 50, 55, 60 vielleicht auf die Insel geht. Dann gab es dieses Angebot aus Arabien, das hat er nicht angenommen. Skiri war lange verletzt. Mario Götze ist seit dem 17. April, seit dem Aus in der Europa League Tottenham, nicht mehr richtig in Tritt gekommen. Also es gibt so ganz viele kleine Punkte, die sich dann zu einem etwas größeren Problem zusammenaddieren und das fällt dann auf in so Spielen gegen Atletico, das fällt auf, klar, gegen den FC Bayern.
gegen Gladbach in der Verfassung der ersten Halbzeit, ja, dann spielt die Eintracht das aus einem Rutsch aus mit ihrer Qualität runter. Aber da muss halt auch alles passen.
Ja, klar. Das sehe ich schon auch. Sehe ich schon auch. Aber es ist natürlich auch diese alte Thematik, kannst du immer sofort kompensieren, was du an
Genau,
Abgängen hast, ja?
genau.
Und vielleicht ist das dann auch.
Markus Krösche hat eine Viertelmilliarde, glaube ich. 250 Millionen hat er dem Club gebracht mit Verkäufen.
Ja.
Dass da nicht immer
Ja, und nicht
das.
sofort, ne?
Genau, ja, genau.
Das ist ja der Punkt. Ich meine, dann sagst du ja, das ist ja gut, dass du es auch dann nochmal einordnest, eben genau das Problem. Die da sind, würden es vielleicht einigermaßen schaffen, wenn sie in Topform wären. Hast du völlig recht. Das kommt natürlich auch noch erschwerend hinzu. So könnte man fast noch sagen, ist das noch eine relativ harmlose Niederlage gewesen mit 0:3 gegen die Bayern, wenn man so ein bisschen ketzerisch sein will. Aber natürlich ist klar, jetzt kommen natürlich Spiele, wenn du sagst, Freiburg, das hast du ja lange noch nicht gewonnen, weil Freiburg ist ja in guter Form. Also man muss sich darauf einstellen und ich glaube, darum geht es wahrscheinlich, einfach anzuerkennen, wie die Lage ist, dieser Ist-Zustand, den du sicher perfekt beschrieben hast, aber das ist ja eng genug mit Frankfurt. Aber das ist eben dann die Frage, wie geht man mit dieser Situation um? Und wenn man nicht allzu viel Druck doch dazu ausübt, und das wäre ja dämlich, weil das würde ja noch mehr Probleme bereiten, dann muss man ja sagen, das sind vier extrem schwere Spiele jetzt. In Freiburg sehe ich keinen Sieg für Frankfurt. Gegen Liverpool muss ich sagen, weiß ich nicht, ob vielleicht ein Punkt rausspringt, aber
Ja,
es
who
ist nochmal
knows?
eine eigene Atmosphäre nochmal, ja, das ist nochmal dieses Champions League Ding.
Dann hast du Pauli zu
Dann
Hause.
hast du St. Pauli, da musst du gewinnen, aber die sind auch unangenehm, aber du kommst natürlich in das Problem, dass du sie 3 Tage nach dem Liverpool-Spiel hast, du St. Pauli, mit einem Kader, der eben auch noch nicht voll da ist, wie du sagst, Frankfurt. Also
Und ich
das heißt, 3 Tage
erinnere mich dran,
ist zu wenig, ja.
wie die in der Schlussphase der letzten Saison, wie Pauli der Eintracht nochmal so richtig schön in die Suppe gespuckt hat, wo
Zum
alles
Beispiel,
bereitet war. So,
ja.
wo alles,
Und
ja.
dann hast du Dortmund.
Dann
Also
hast
ich
du
meine,
Dortmund mit
das
Nico
sind
Kovac. Ja,
wunderbar.
genau.
Und dann geht es noch nach Heidenheim, dann geht es nach Neapel. Wenn du
Ach, du
so
kennst dich
willst,
aus. Du weißt.
kann das ein Riesenproblem werden in den nächsten
Ja,
Wochen.
Marco.
Und aber wie geht man dann damit um? Und das
Aber
ist,
du
glaube ich,
kennst
das
meinen
Entscheidende.
Dienstplan. Du hast genau die nächsten Wochen,
Ja,
du hast die
schöner
nächsten Wochen,
Dienstplan.
du hast die nächsten Wochen schön skizziert. Ja.
Ja, das war wunderbar. Nee, aber das ist
Genau.
halt die Frage. Wie schätzt du es ein, wenn ich die Frage gerne stellen darf noch? Wie schätzt du es ein,
Natürlich.
Marc? Wie geht Frankfurt damit um, wenn das jetzt alles der Reihe nach schief geht?
Du meinst, ob es dann nervös rund um Dino Topmöller werden könnte? Oder was meinst du, wie gehen sie damit um? Bei welcher Handlungsoption gibt ihnen denn der Kader her? Also
Einfach
da
nur
ist.
mental. Ich meine es einfach nur
Ach so,
mental.
pff,
Ich meine einfach nur, sind Sie in der Lage, es
das weiß ich
einzuordnen
nicht.
und zu
Das weiß
sagen,
ich. Wer
so ist die Situation?
in dieser Mannschaft druckresistent ist oder wer, man sagt ja immer, wer kann unter speziellen Situationen die anderen vielleicht mitreißen. Das ist in dem Idealzustand ein Arthur Theat, das ist ganz gewiss ein Christensen, das muss ein Koch sein von seinem Standing,
Ja.
von seinem Selbstverständnis her. Er ist ja nicht nach Leverkusen gegangen, er ist jetzt Kapitän. Es ist bestimmt nicht dieser junge Torwart hinten drin, der ein famoses Talent mitbringt. Es ist von seiner Körpersprache, ich habe immer das Gefühl, der scheißt sich keinen. Also Johnny Burkhardt ist ein ziemlich abgezockter Hund dafür, dass der so ein junger Kerl ist. Also der geht auch, also ja, der, ob es ein Bahoya ist, es kann ein Ansgar Knauf sein, der ist erst 23, aber schon 5 Jahre da. Der hat auch schon, also der hat wirklich alles mitgemacht in den letzten Jahren. Es müsste eigentlich ein Mario Götze, es sollte ein Mario Götze
Ja.
sein, auch selbst wenn er nicht spielt, hat er in der Kabine noch eine Verantwortung. Aber dann sind da so viele junge Kerle. In Skiri müsste es aufgrund seiner Altersstruktur her und von seiner Erfahrung her sein, aber der ist vom ganzen Wesen her und er ist auch sehr mit sich selbst beschäftigt, sehr introvertiert, kommt jetzt wieder aus einer Verletzung. Und diese Mannschaft braucht, glaube ich, nicht einen starken Trainer, also nicht falsch verstehen. Das muss keiner sein, der laut wird und der autoritär sie führt, aber sie braucht jemanden draußen, der Leitplanken setzt, der sie so auf- und einstellt, die brauchen Hilfe manchmal von außen, weil da sind im Idealzustand 11 Mann auf dem Platz, von denen 3, 4, 5 noch so jung sind, so unerfahren sind und noch nicht gestählt sind. Auch diese 3 Tagesphasen, die da jetzt kommen, du hast ja eben den
Ja,
Spielplan skizziert, das musst du auch mal mit den ganzen Reisen. Also ich finde es total spannend und dann bin ich mir sicher, da ist noch Geld da. Und das, was wir jetzt hier besprechen, naja gut, das analysieren die ja hoch und breit in dem
Ja,
Eintracht-Camp schon seit Tagen und
klar.
seit Wochen. Also das wird eine interessante Winterpause mit dem einen oder anderen Geschäft, glaube ich, rund um Eintracht Frankfurt.
Pause.